Den Predigttext, um den es heute geht, den haben wir soeben gehört vorhin, aus dem Lukas-Evangelium, die Verse 26 bis 40. Und ja, wenn man in einem Dorf lebt mit etwa 400 Einwohnern, dann kennt man dort wahrscheinlich alle. Vor allem, wenn man dort aufgewachsen ist. Weil einfach jeder jeden kennt in diesem Dorf. Und was immer in diesem Dorf geschieht, das wissen alle innerhalb kürzester Zeit. Da braucht man kein Handy, da braucht man kein WhatsApp. Das hat auch vor 2000 Jahren schon so gut funktioniert. Man weiß, wer krank ist, man weiß, wer heiraten wird, wer schwanger ist. Und was es sonst noch an Neuigkeiten so im Dorf alles geben könnte. Der Nachrichtendienst funktioniert. Und das kann für Einzelne ganz, ganz schwierig werden, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Wenn etwas nicht dem entspricht, was der Dorfgemeinschaft entspricht. Und wenn etwas nicht so entspricht, dann ist Ausgrenzung, dann ist Anfeindung sehr schnell auch die Folge. Und von so einer Situation in einem Dorf in Galiläa ist in diesem Predigttext heute die Rede. Maria wohnt in so einem Dorf, Nazareth. Sie ist vielleicht 13, 14 Jahre alt. Das war damals ein Alter, wo man schon wusste, wie die Zukunft verlaufen wird. Es war alles geplant, vor allem in so einem kleinen Dorf. Marias Leben ist durchgeplant, wie es in diesem Kulturkreis üblich war. Und sie stammt aus einer frommen jüdischen Familie und ist verlobt. Verlobt sein bedeutet in dieser Kultur, in der sie lebte, dass ihr zukünftiger Mann und ihr Vater einen Vertrag abgeschlossen hatten. Es war, dass Mädchen Eigentum des Vaters waren. Und so musste der Bräutigam seine zukünftige Frau dem Schwiegervater abkaufen. Die Frau, die bisher im Besitz ihres Vaters war, ging damit in den Besitz des Ehemannes über. Es war ein rechtsgültiges Geschäft unter Zeugen vereinbart. Und nach diesem Vertragsabschluss mit dem Brautvater bereitete dann der Bräutigam das zukünftige Heim vor und die Hochzeitsfeier, das war dann der Zeitpunkt, wo er die Braut zu sich nach Hause holte. Nur der Bräutigam konnte nicht bestimmen, wann das war. Das bestimmte wiederum sein Vater. Der Zeitpunkt der Hochzeit wurde vom Bräutigam Vater festgelegt. Also nach unserem Verständnis waren also Maria und Josef standesamtlich verheiratet, also rechtsgültig, aber sie wohnten noch nicht zusammen. Und da lief auch noch nichts zwischen den beiden, wie man so schön sagt. Und in dieser Zeit des Wartens hat Maria eine Begegnung mit dem Engel Gabriel. Und wenn Gabriel als Bote losgeschickt wird, dann ist das immer eine ganz besondere Sache. Gabriel ist nämlich einer der sieben Engel, die vor dem Thron Gottes stehen. Er kommt praktisch aus dem Chefbüro und hat seine Botschaft mit. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden. Und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron Davids setzen.
Ja, aber wie soll denn das gehen? Ich bin doch eine Jungfrau. Und wie sage ich denn das meiner Familie? Und wie erkläre ich das meinem Verlobten? Ich bin verlobt, noch nicht verheiratet und schwanger. Schwanger, aber nicht von meinem Verlobten. Soll ich sagen, Papa, Mama, Josef, freut euch, ich kriege ein Kind vom Heiligen Geist? Und der wird König sein auf dem Thron David. Was wird denn da der König Herodes dazu sagen? Der wird uns alle umbringen. Und er wird Sohn Gottes genannt werden. Die Schriftgelehrten verstehen da keinen Spaß. Auf Gotteslästerung steht doch die Todesstrafe.
Maria, bei Gott ist nichts unmöglich. Schau, deine Verwandte Elisabeth, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei, ist in hohem Alter schwanger geworden und sie ist jetzt bereits im 6. Monat.
Okay. Ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen.
Aus menschlicher Sicht, da musste sich die Maria auf eine schwierige Zeit einstellen. Mit Anfeindung, Verurteilen in diesem kleinen Dorf. Es passte nicht ins Schema rein. Wie werden sich die Leute im Dorf das Maul über sie zerreißen? Hast du schon gehört? Die Tochter aus der frommen Familie, Grotte. Und es war üblich, dass sich der Mann scheiden lassen konnte, wenn die Braut dem Brautpreis nicht entsprach. Und das war ja wirklich so. Jede Aussage vom Engel Gabriel ist hochexplosiv. Und die Bedenken, die wir Maria jetzt in den Mund gelegt haben, ich glaube, die waren realistisch. Josef wollte sich von ihr trennen, da musste Gabriel noch einmal auftreten. Herodes wollte das Kind töten lassen. Das haben die Propheten bereits angekündigt, dass es so sein wird. Und die Schriftgelehrten wollten ebenfalls den Tod von Jesus, weil er der Gotteslästerung bezichtigt wurde. Und bei allen möglichen Problemen, die auf Maria zukommen konnten, da finde ich es ganz authentisch und logisch, dass Lukas in seinem Evangelium dann auch noch erwähnt, dass Maria einige Tage später Nazareth verließ und sich aufmachte ins Bergland, um ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Reise die Folge eines Gespräches mit ihren Eltern war. Elisabeth und ihr Mann Zacharias, die wohnten in Kerem. Das war etwa 150 Kilometer von Nazareth entfernt. Das sind zu Fuß 35 Stunden Gehzeit. Und dann kommt sie bei Elisabeth an und so wie sie dort begrüßt wurde und alles, was sie dort erlebt, das bestätigte die Maria, du kannst glauben, was der Engel dir gesagt hat. Es ist so, wie er es sagte. Und dann stimmt sie in einen Lobgesang ein, den wir im Lukas-Evangelium dann in den nächsten Versen nachlesen können. Und ich empfehle euch, das aufmerksam zu lesen, weil da wird so vieles zitiert, was bereits im Alten Testament auch gestanden ist. Gott hat große Dinge an mir getan, hat sie gesagt, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate dort und wurde durch die Begegnung mit Elisabeth und Zacharias vorbereitet auf das weitere Wirken Gottes in ihrem Leben. Also sie hatte einige Hürden noch zu bestehen. Und diese Zeit brauchte sie sicherlich, um mit der Situation klarzukommen. Und ich glaube, so eine Situation, die muss man zuerst einmal wirklich verarbeiten können. Man trifft nicht jeden Tag einen Engel. Vor allem keinen, der einem das Leben auf den Kopf stellt. Maria hatte ihre Fragen, aber sie hatte keine Ausreden. Ein großes menschliches Bedürfnis ist, die Kontrolle über sein Leben zu behalten. Wer möchte nicht Kontrolle über sein Leben haben? Zu wissen, dass ich durch eigene Anstrengung, durch bestimmte Lebensziele erreichen kann. Wenn ich weiß, ich mache das und strenge mich da an, dann werde ich das hoffentlich auch erreichen. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Hoffnung für die nächsten Schritte. Und Kontrollverlust kann uns in ganz böse existenzielle Ängste bringen. Es zieht uns vielleicht den Boden unter den Füßen weg. Und so wie Maria reagiert hat, das zeigt uns schon von viel Weisheit im Umgang mit dieser Situation. Aber sie gibt sich ganz in die Hand Gottes und vertraut ihm. Und dann durch die Reise zu Elisabeth tut sie das Bestmögliche, damit sie nicht vom Gerede der Leute im Dorf und den gesellschaftlichen Schubladen total überrollt wird. Im Laufe der Kirchengeschichte, da wurde Maria in manchen Kreisen ja eine Rolle dann noch zugedacht, eine Position, die sie nie hatte. Maria war ein Mensch wie du und ich, aber ein Mensch mit besonderem Wahrnehmungsvermögen. Sie hat dem Engel Gottes geglaubt. Sie hat nicht daran gezweifelt, dass das stimmen wird, was er ihr zugesagt hat. Sie war nicht die Erste, der Gott oder ein Engel Gottes erschienen ist und direkt angesprochen wurde, um sie zu einem Dienst zu rufen. Im Alten Testament, da haben wir so manche Begebenheiten. Denken wir an Noah, denken wir an Mose, an Gideon, an Jeremia. Und wenn wir dann nachlesen, wie haben Menschen reagiert, wenn sie von Gott oder von seinem Engel angesprochen wurden? Wie war ihre Reaktion? Die war sehr unterschiedlich. Ich kann nicht, muss das sein? Das geht nicht, ich kann nicht reden, wie soll ich da etwas weitergeben können? Woran soll ich erkennen, dass du es wirklich ernst meinst oder dass du es wirklich bist? Ja, und Jona, der hat gleich gesagt, such den anderen und haut ab. So wie Maria in der Bibel beschrieben wird, war sie eine intelligente, gebildete und zielstrebige Frau. Und als Gott sie für eine besondere Aufgabe berief, da sagte sie, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber ich bin eine Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Worte haben Macht. Was du aussprichst, bestimmt deine Sichtweise und die Richtung, in die du gehen wirst. Und wenn du ständig deine Probleme ansprichst und von deinen Ängsten redest, die dich beschäftigen, dann wirst du nur mehr deine Probleme und deine Ängste sehen. Und es zieht dich richtig dorthin, wo du hinschaust. Und wenn du Gottes Möglichkeiten ansprichst, dann wirst du einen Blick dafür bekommen. Wie hättest du in der Situation von Maria entschieden? Eine sehr hypothetische Frage. Wir können es wahrscheinlich nicht beantworten. Was würdest du sagen, wenn Gott dich jetzt ganz persönlich anspricht und sagt, ich möchte dich als Werkzeug gebrauchen, als mein Werkzeug, damit Menschen mich kennenlernen. Und dazu möchte ich, dass du mir deine Zeit, deine Fähigkeiten und einen Teil deines Geldes zur Verfügung stellst. Wie wäre deine Antwort? Eine typische österreichische Antwort wäre möglicherweise: Ja gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viel Zeit und Energie ich in meinen Alltag so unterbringe. Und da ist noch was. Ich hätte gerne, lieber Gott, dafür auch ein bisschen Lob und Dank von den Menschen. Und ja, du wirst mich auch sicherlich mit einem starken und unerschütterlichen Glauben ausstatten, ohne Zweifel an deinem Wirken, wenn ich angefeindet werde oder Gegenwind kommt. Was erwarten wir uns von Gott? Erwarten wir uns die Erfüllung unserer Bitten, Trost, Geborgenheit, die Beseitigung unserer Probleme? Wenn Gott uns beauftragt, dann möchte er ein bedingungsloses Ja haben und manchmal kommen die Probleme gleich mit dazu. Es hat seinen Preis, Gott wirklich bedingungslos zu folgen. Das können wir auch am Leben der Maria weiterverfolgen. Das kann bedeuten, dass ich dadurch die bisherige Anerkennung und Zuwendung verliere. Manche haben auch ihren Job verloren deswegen, weil sie diesem Ruf gefolgt haben. Und es kann sein, dass ich dadurch weniger Geld zur Verfügung habe und weniger Zeit für Dinge, die mir bisher wichtig gewesen sind. Und auch manche Beziehungen darunter leiden, weil mich die Menschen nicht mehr verstehen. Mir hat vor kurzem einer gesagt, als ich zum Glauben gefunden habe, da haben sich plötzlich meine bisherigen Freunde, mit denen ich saufen gegangen bin, alle zurückgezogen. Fast keiner wollte mehr mit mir dann wirklich viel zu tun haben. Sich ganz auf Gott einzulassen heißt, uns nicht auf weltliche Sicherheiten zu verlassen. Ja, und aus eigener Erfahrung habe ich den Eindruck, dass uns Gott manchmal vermeintliche Sicherheiten richtig wegzieht, damit wir wieder auf ihn aufmerksam werden. Verliebte kommen manchmal auf die verrücktesten und ausgefallensten Ideen, um das Objekt ihrer Verliebtheit auf sich aufmerksam werden zu lassen. Wie gewinne ich die Aufmerksamkeit und die Liebe der Person, in die ich verliebt bin? Die absolut verrückteste Idee, seine Liebe zu beweisen, die hat Gott selber uns gezeigt. Und sein Plan war fertig, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat und bevor er die Menschen geschaffen hat. Da war sein Plan schon fertig, wie er es machen wird. Das ist das Faszinierende für mich. Der entscheidet sich, Mensch zu werden, in einem Stall geboren zu werden, da wird sicher nicht gut gerochen haben. Er entscheidet sich, sich anfeinden zu lassen, foltern zu lassen und am Kreuz als Mensch zu sterben. Ja, in einer ganz besonderen Weise. Er stirbt als Passahlamm, so wie es in dieser Kultur unsterblich war, wo er hineingeboren wurde. Er will als Passahlamm sterben, so was Verrücktes aus menschlicher Sicht. Und er nimmt damit die Schuld der Menschen auf sich, die ihm vertrauen, die ihm bedingungslos folgen wollen. Diesem Gott, der sich aus Liebe zu uns diesen verrückten Plan ausgedacht hat, dem dürfen wir ohne Vorbehalte auch vertrauen. Und wenn du heute da sitzt und mit gemischten Gefühlen an Weihnachten denkst, weil deine Familie so kompliziert ist oder weil du mit Krankheiten kämpfst, mit einer Diagnose vielleicht, die dir Sorge macht, die dich gedanklich schon lange beschäftigt und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann darfst du jetzt diesem Gott vertrauen. Du darfst dich ihm anvertrauen. Und du darfst sagen, so wie Maria, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber ich vertraue auf dich. Und wenn du jemanden zur Unterstützung brauchst in dieser Situation, wenn du im Gebet Unterstützung haben möchtest, dann kannst du nach dem Gottesdienst auch kommen. Oder jemand vom Gebetsdienst ansprechen, auf ihn zugehen und um Unterstützung bitten. Diese Personen werden es gern tun. Und du darfst dich diesem Gott anvertrauen in deiner Situation, die dich jetzt beschäftigt. Herr, danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir dir bedingungslos vertrauen dürfen. Denn wir wissen, du liebst uns und du hast dich selber gegeben, damit du uns zu dir hinziehen kannst. Herr, wir preisen dich. Amen.